Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Heute haben wir euch das Thema Sport und Geschlecht mitgebracht und auch ein Format, das ihr schon kennt, denn ich werde mich bald verabschieden aus dieser Folge und wir haben eine Gästin eingeladen, die wir euch gleich noch vorstellen, die zusammen mit Nina ein ganz großartiges Gespräch zu diesem großen Thema führt. Mhm. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Hallo Nico.
Hi. Nina, du leitest die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend.
Mhm, stimmt. Und du, Nico, du leitest ein Demokratieförderprojekt und arbeitest auch noch in einem anderen bei der Sportjugend Hessen. Vielleicht leitest du sogar beide.
Nico. Ich leite sogar beide.
Wow.
Ja, und gerade sind wir in der Antragsphase. Das ist ein ganz tolle Zeit.
Böses Wort.
genau, und wir haben gedacht, so als kleines Startgeplänkel frage ich dich mal, Nina, wie war denn dein Sportsommer bisher?
Sehr sportlich sogar, also nicht bei mir, um es klarzustellen, also bei mir persönlich, ich habe da wenig geleistet für den Sportsommer, aber ich war anwesend, ich habe mir Spiele, also ein Spiel in einem Stadion bei der Euro, bei dem Fußball-EM der Männer angeschaut, die ja in Deutschland war. Wir haben es schon fast wieder verdrängt, glaube ich. Ist schon irgendwie gefühlt so lange her. Und ich hatte die große Chance, privat mit FreundInnen in Paris und in Lille zu sein bei den Olympischen Spielen. Mhm. Das war toll.
Ja, das glaube ich dir.
Mhm.
Ja. Ich habe nämlich auch insgesamt gemerkt, dass ich die Olympischen Spiele und alles, was da passiert ist, irgendwie weitaus spannender fand als die Europameisterschaft des Fußballs.
Und das, obwohl du so Fußballfreund bist eigentlich,
total.
Ne? Fan. Mhm.
Ja, voll absoluter Fan. Und in der Kurve stehe ich auch diese Saison natürlich wieder, wenn die jetzt losgeht. Aber bei den Olympischen Spielen waren irgendwie so viel mehr Storys drinne als bei so einer Fußball-Europameisterschaft, wo nur eine einzige Sportart betrieben wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch gleich in dem Gespräch, bei dem ich ja nicht dabei bin, vielleicht auch auf die Olympischen Spiele eingeht,
ja,
weil da gab es ja ganz viele Verknüpfungen.
Ja.
Deswegen will ich da gar nicht so viel zu sagen.
Mhm.
Aber ja, war wirklich ein spannender Sportsommer. Dann kommen ja noch die Tour de France dazu. Also es gibt
und die Tour de France der Frauen.
Die habe ich mir am Sonntag auch angeschaut.
Ja.
Super, ja. Großartig war es.
Ja, ich bin ganz begeistert. Also die Atmosphäre auch in Paris und in Lille, das hat man ja schon viel gehört, brauche ich ja jetzt nicht nochmal, aber es war einfach Wahnsinn. Und ich, mein Sporterlebnis war das Spiel Handball der Herren Frankreich-Deutschland, Viertelfinale. Es war Zufall, weil wir die Karten schon vor einem Jahr in der Verlosung für sehr viel Geld gekauft haben und dass wir dann in dieses Spiel reingekommen sind. Und ich bin in diese Halle reingekommen, in Lille, und es war laut und die Menschen haben gesungen und es war so intensiv und das lag nicht nur an dem Spiel, wo die deutsche Mannschaft das zweimal gedreht hat und am Ende gewonnen, sondern es lag eigentlich viel mehr an der Atmosphäre und der Stimmung. Und also das habe ich noch nie in einem Stadion so erlebt. Jetzt bin ich auch nicht ständig im Stadion. Du wirst vielleicht von bestimmten Events, ich denke an Eintracht-Endspielen in bestimmten Ligen und so weiter, denke ich da so dran. Aber das war für mich wirklich es war ein Highlight, es war Wahnsinn. Und auch sonst war es eine tolle Atmosphäre. Also toller Sportsommer, würde ich sagen.
Glaube ich. Ich habe einem Freund Handballer erzählt, dass du da in der Halle warst und er war sehr, 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 sehr eifersüchtig.
Ja. Also in dem Falle wirklich verständlich, Wahnsinn. Ja. Okay, ja, cool. Also spannender Sportsommer und du hast vollkommen recht. Wir werden über Olympische Spiele und Geschlecht sprechen, Alex und ich. Freue ich mich schon drauf.
Super, sehr schön. Und wer Alex ist, das sage ich jetzt mal ganz kurz. Alex ist Alexandra Faulhaber, eine mir lange bekannte, sehr kluge Frau, die ich unter anderem aus der Kurve kenne. Mhm. Also das ist so eine ihrer Verbindungen zum Sport. Die andere Verbindung ist, dass sie seit 2019 meine Kollegin bei der Sportjugend Hessen ist und wir ganz hervorragend zusammenarbeiten und in Hessen echt viele Dinge auf die Beine stellen können, auch weil wir als Team sehr gut funktionieren. Und was sie aber auch ist, und deswegen ist sie ja heute hier, sie hat sich eine unglaubliche Fachexpertise zum Thema Gender, Gleichberechtigung, Frauenrechte im Sport aufgebaut. Und deswegen ist sie die perfekte Gesprächspartnerin für dich zu diesem Thema und für uns und unsere ZuhörerInnen auch, um zuzuhören. Und deswegen würde ich dich jetzt quasi entlassen, damit du dich mit Alex treffen kannst und dieses tolle Gespräch führen kannst.
Ich freue mich sehr drauf.
Ich mich auch. Ciao.
Ciao. Hallo Alex.
Hallo Nina.
Ich habe eben schon mit Nico gesprochen und habe dich groß angekündigt und bin total froh, dass wir zusammen hier sitzen. Vor allen Dingen, weil ich heute ganz, ganz viel lernen werde. Das Thema Sport und Geschlecht ist nämlich ein Thema, was ich schon sehr, sehr wichtig finde und wo ich mich auch schon mal mit beschäftigt habe, aber nicht so intensiv, wie du das machst. Deshalb herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir sprechen.
Und wir steigen direkt ein und die Olympischen Spiele, die sind jetzt gerade vorbei, wenn wir die Aufnahme machen. Und also meine Einschätzung ist, all die politischen Debatten, die geführt worden sind, waren irgendwie auch alles Geschlechterdebatten. Wie ist denn dein Eindruck davon?
Ich habe einen ähnlichen Eindruck. Ich glaube, das liegt aber so ein bisschen daran, dass ich immer so ein bisschen mit der Geschlechterbrille durch den Sport laufe und dann ganz viele Diskussionen wahrnehme, die sich damit beschäftigen. Genau, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es jetzt viele Debatten über sehr viele Themen gab, die über Thema Geschlecht stecken.
Ja, genau. Und gab es irgendwas, was dich gewundert hat?
Also ich glaube, ich bin so ein bisschen mit diesem Slogan, die diversesten Spiele, die es je gab, durch Olympia gelaufen. Also ich war nicht da, im Gegensatz zu dir, die ja gerade wiederkam. Ja. Aber genau, ich habe das mehr im Medien verfolgt und fand diesen Slogan erstmal stark, weil man jetzt erstmals gleich viele Athletinnen und Athleten am Start hatte und quasi eine gewisse Gender Parity, also eine Gleichheit an der Teilnahme der Athletinnen, dabei waren. Und gleichzeitig ist ja auch mein Job sehr kritisch, dann da drauf zu gucken und zu überlegen, wo ist denn da eine Gleichheit und wo ist sie noch nicht. Also das ist bei der Teilnahme erstmal, ist sie da, und auch, ich hatte jetzt auch nochmal nachgelesen, dass es ein besonderes Bewusstsein gab, auch die Frauenwettkämpfe in Zeiten zu legen, die attraktiver sind für das Publikum.
Ist mir auch aufgefallen, also ja. So vor allen Dingen am letzten Tag, dass da nochmal einige Wettbewerbe waren, der Frauen, ich glaube Marathon und auch Endspiele, Basketball und so weiter und so fort.
Und da war das total sichtbar und ich glaube, bei so einerseits muss man dann eben im Blick behalten, dass es sich strukturell noch nicht komplett fortsetzt. Also wenn man dann auf Trainerinnen, Staff guckt, ist es ein totales Missverhältnis. Wenn man an die Verbandsspitze guckt, ist die sehr oft sehr männlich besetzt. Und natürlich auch im Blick zu haben, dass das dann auch ausschließlich binär gedacht ist. Also es geht um Frauen und Männer, und andere Geschlechter finden nicht statt.
Ja, aber das haben wir ja auch als Thema gehabt irgendwie. So, was ist so ein, sagen wir mal, konkretes Thema, was dich so am meisten umgetrieben hat nachher? Also was dich vielleicht auch gar nicht gewundert, also ja, ich habe ja gefragt, was hat dich gewundert oder was ist dir so aufgefallen? Was hat dich denn mal so an den so Debatten gar nicht gewundert, was so aufgekommen ist?
Also ich habe mich sehr mit dieser Debatte um die algerische Olympiasiegerin ja im Endeffekt auch, Imane Khelif, da habe ich mich bei vielen Argumenten oder auch bei wer sich dazu äußert und wo sich dazu wie geäußert wird, nicht gewundert. Das hat man ja so ein bisschen nachverfolgt. Das begann ja eigentlich schon in ihrem ihrem Kampf gegen die Italienerin.
Die sagte, ist die Boxerin gewesen,
genau,
ne?
Nur die Boxerin.
So, damit, genau.
Ja. Die sagte, so einen harten Schlag hat sie noch nie abbekommen. Und dann kam ganz schnell Diskussion, ist sie eine richtige Frau und darf sie in den Frauenwettkämpfen starten? Und das hat mich also nicht gewundert, dass sich dann Joan K. Rowling, Donald Trump und Elon Musk auf eine bestimmte Weise dazu äußern und andere anders.
Die aber in der Vergangenheit ja schon ihre Positionen klar gemacht haben, was dieses Thema betrifft. Ja. Mhm.
Und wie dann auch so zusammenkam quasi eine, also eine Sexismus und auch aber mit einer Transfeindlichkeit, aber auch rassistische Züge. Also wen trifft es wie? Da hat mich jetzt durch unsere Beschäftigung mit diesen Themen im Sport vieles nicht gewundert.
Ja.
Aber genau, das ist jetzt so ein bisschen noch präsent im Hinterkopf geblieben.
Ja, ich habe mir das auch angeguckt und da gibt's so auch Titel oder Überschriften, die von den Medien so krass gespielt worden sind. Also da gab es eins, wenn Wokeness zur Gefahr wird, Transgender-Boxerin bei Olympia. Mhm. So, und wie du ja auch gesagt hast, also ne, ob es jetzt um trans oder weiblich oder wie auch immer, wir wissen das ja bis jetzt auch überhaupt gar nicht. Also das wurde ja immer irgendwas gemutmaßt. Also das, was gesagt worden ist von ihr selber, ist, dass sie eine Frau ist. Punkt.
Ja.
So, und aber das ist eben dieses Trans-Thema, das ging ja eigentlich gar nicht mehr zum Schluss um sozusagen Fairness oder sowas Ähnliches, sondern es ging ganz stark um ja eigene Vorurteile, die da klar oder eine eigene Ideologie oder Politik, die gemacht worden ist durch die verschiedenen Akteurinnen, Akteure, die die Medien bespielt haben. Also ich fand die, also es gab eigentlich mehr Aussagen von denjenigen, die was dazu geschrieben haben über sich selber und ihre Einstellungen, als über das Thema.
Total. Also, und da würde ich gerade andocken, auch diese Idee von der Strategie. Also wer nutzt da welche Begriffe und welche Medien und was steckt da vielleicht auch dahinter? Und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich finde das auch bei dieser Diskussion um Transfrauen im Frauensport, da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal näher drauf zurück. Diese Diskussion, ist diese Frau zu stark für den Wettbewerb? Ist diese Frau zu schnell für den Wettbewerb? Diese Diskussion führt man bei Männern nicht.
Ja.
Also ob jemand seine eigene Klasse quasi übersteigt und deswegen nicht starten darf, weil es unfair sei.
Ja.
Also man, ja, das ist schon ein, wenn man mit einer Geschlechterbrille oder einer geschlechterreflektierten Brille drauf guckt, wundert man sich und das geht so in einen, Frauen dürfen nicht zu laut, zu stark, zu schnell sein, sonst crashen sie den Wettbewerb.
Ja, das ist ganz spannend. Also da gibt's ja einige Beispiele, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen, was das eigentlich alles bedeutet. Im Prinzip war diese Debatte und ist ja schon angeheizt worden am allerersten Tag der Olympischen Spiele. Das fand ich ganz spannend, rund um die Eröffnungsfeier. Die ja, ich sag jetzt mal, pompös war. Also sie hat auch einen Teil nicht meinen Geschmack getroffen. Das ist aber jetzt nur eine Geschmackssache. Deshalb sage ich da nicht, dass das keine tolle, angemessene, unangemessene, wie auch immer, Eröffnungsfeier war, sondern manches war einfach nicht so mein Ding. So. Mal abgesehen davon erkenne ich hoch an, was die da geleistet haben, mitten in Paris, sowas hin. Also das war schon Potpourri so von tollen Dingen, die da gemacht haben. Aber darüber wurde ja am Ende nicht so viel gesprochen, sondern eigentlich vor allen Dingen über eine Szene so. Und das war Philippe Catherine, der so als, er wurde als blauer Schlumpf bezeichnet, also als quasi Bacchus, als Dionysos, als griechischer Wein- und Fruchtbarkeitsgott, um ihn herum Drag Queens und eine queere Szene, auch bewusst so, queere DJ-Personen und so weiter und so fort. Und da hat, wenn ich das richtig verstanden und nachvollzogen habe, als erstes auch einer von denen, die du eben genannt hast, Musk nämlich, sich gemeldet und hat gesagt, dass das eine Verhöhnung des Christentums ist und so weiter. Also ich würde mal gerne recherchieren, was Musk mit Christentum sonst zu tun hat. Aber gut, das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte oder eine Whataboutism. Also auf jeden Fall hat er als erstes das sozusagen angekreidet. Und dann kam irgendwie ganz schnell Putin und der Vatikan und die französische Bischofskonferenz, die darin in dem Bild quasi das letzte Abendmahl von Da Vinci gesehen haben. Und schlussendlich war es aber wahrscheinlich eben in Bezug auf den Olymp und auf so diesen Kulturbezug, was ja bei der ganzen Eröffnungsfeier sich durchgezogen hat, also Historie sich anzuschauen in Bezug auf Sport und Frankreich sozusagen. Naja, wie auch immer, aber was interessant ist, ist halt eben, dass da wieder, wenn Personen, queere Personen auftreten, dass da eine große Aufgeregtheit stattgefunden hat. Es ging nicht darum, ob irgendwelche anderen Bilder vorher angemessen waren oder nicht, sondern die Diskussion fing dann erst an, wirklich viral zu gehen oder mit dem Punkt, dass queere Menschen zu sehen waren, die einfach ihre Queerness auch selbstbewusst ausgelebt haben. Und ihre sozusagen queere Kultur in der Form, wie sie sie gerne ausleben wollen, auch gezeigt haben. Also eine Drag-Kultur, so, die halt eben ja immer over ist. Also das gehört ja einfach dazu, ne? Ja. Das ist ja dieses Selbstbewusstsein. Und was schon da interessant ist, ist dann halt eben diese ganze wer kommt dann zu Wort? Also wer ist da aufgesprungen? Und Musk ist halt eben auch ein Unterstützer des Wahlkampfs von Trump, dieser ganzen Make America Great Again Geschichte, also MAGA, die auch sexistisch sind, die auch anti-emanzipatorisch sind, und so weiter und so fort, sozusagen auch Geistliche aus Russland, die sich zu Wort gemeldet haben, die mit dem, sozusagen mit dem Thema eigentlich ja erstmal gar nicht so viel zu tun haben. Also es ist irgendwie interessant, wer sich da trifft an diesen Stellen.
Total. Und ich denke da auch so ein bisschen an, also jetzt in Frankreich bleibend, so ein bisschen an Repräsentationsfragen. Also dass es so eine Diskussion darüber gab, über die DJ, du hattest ja eben schon erwähnt, die danach berichtet hat von einem immensen Shitstorm, weil sie sich also als queere Person dargestellt hat, deswegen angegriffen wurde, weil sie Body-Shaming-mäßig angegriffen wurde. Ja. Ich glaube auch jüdisch ist. Also aus verschiedenen Perspektiven angegriffen wurde, immer mit diesem Framing, wer repräsentiert Frankreich hier bei der Eröffnungsfeier? Also ich glaube, dass man das ganz leicht quasi anspielen kann, wie hat ein vermeintlich homogenes Volk auszusehen? Und wenn dieses Volk queer und verschiedene Körperformen und ich glaube, die Akua Naruna, die schwarze Sängerin, die auch extrem angegriffen wurde vorher. Also was kommt da zusammen und warum gibt es so eine Ablehnung gegen das ist Frankreich? Also das ist, glaube ich, sehr, sehr Vielfalt auf den Tisch gelegt. Warum haben die Menschen Angst davor?
Ja. Ja, und man muss ja schon sagen, in Frankreich, ja, nicht nur leider Gottes da, sind ja auch rechte politische Kräfte sehr stark. Haben wir nochmal bei den Wahlen gesehen mit dem Rassemblement National, aber eben auch auf in anderen Ländern haben wir es ja ähnlich. Und diese Einstellungen werden von diesen Gruppen ja auch besonders, vorangetrieben. Also diese vermeintliche Spaltung, diese Christentum-Geschichten, Rettung des Abendlandes. Ich meine, Pegida hatte ja auch irgendwie zumindest vom Namen her, sonst würde ich das bezweifeln, in diese Richtung rein argumentiert schon seit vielen Jahren. Also diese rechte Szene, würde ich mal weit sagen, da passt das eben auch und dann ist es nicht verwunderlich, dass dann genau diese Stimmen auch nochmal laut werden und auch eben in Frankreich, würde ich mal sagen, ja.
Ich habe also einen Gedanken dazu, den ich gerade, nicht, dass wir zu weit abschweifen, aber was jetzt gerade in UK so in den letzten Tagen oder in den letzten zwei Wochen passiert, das geht ja auch in diese Kerbe von Instrumentalisierung instrumentalisierbare Menschen, die seit Jahren irgendwie bestimmte Begriffe benutzt werden, wo Migration ein gewisses Label bekommt und dann braucht es so einen Vorfall und die Menschen haben wirklich diese Selbstverteidigung und wir müssen das Land schützen. Also das ist eben, also wie du es eben schon gesagt hast, wer hat Nutzen von einer politischen Strategie und was passiert dann aber konkret auf der Straße? Also wie das aufeinander trifft und welche Verantwortung auch Menschen haben, die in Politik oder in Medien Verantwortung übernehmen, finde ich da sehr, sehr beispielhaft und sehr gut sichtbar.
Und da schließt sich der Kreis mit Musk, der nämlich auch bei den rechtsextremen Unruhen sozusagen in Großbritannien auch von Bürgerkrieg schon geschwafelt hat und die auch mit angestachelt hat.
Ja.
Also da sind wir wieder bei unserem ersten Thema, der Boxerin sozusagen wieder angekommen. Ja, danke für den kurzen Rückblick sozusagen auf die Olympischen Spiele. Ich glaube, da hätten wir noch viel sagen können zu diesen ganzen Themen. Nur ein Stichwort noch, die Debatte vorher über Frauen mit Kopftuch in Frankreich, die Sport treiben möchten, aber es nicht mit Kopftuch dürfen. Und dann natürlich in Frankreich nochmal das ganze Thema Laizismus nochmal mit reinspielt, aber wahrscheinlich auch mit antimuslimischem Rassismus und Sexismus. Da gibt es auch einen ganz guten Beitrag bei Deutschlandfunk, den verlinken wir in den Shownotes.
Super.
Und ja, ich würde sagen, wir steigen ein, obwohl wir schon mittendrin sind, aber wir haben gesagt, wir wollen auch nochmal ein bisschen darauf schauen, was eigentlich Geschlecht ist und so einige Begriffe auflösen, die wir eben auch schon ganz selbstbewusst genannt haben, so ohne vielleicht weiter zu erklären. Und da würde ich jetzt gerne dich einmal fragen, Alex, wie würdest du Geschlecht definieren?
Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Kategorien, wie man Geschlecht auch definieren kann oder wo man den Fokus drauf legt. Ich glaube, es macht Sinn, so erstmal die grobe Unterteilung zu haben zwischen einem körperlichen oder biologischen Geschlecht und einem sozialen Geschlecht, einer Geschlechtsidentität. Also im Englischen wird dafür Sex und Gender verwendet. Ich würde mal aufs körperliche Geschlecht oder auf das biologische Geschlecht würde ich mal anfangen. Das sind quasi so die sicht- und messbaren Geschlechtsmerkmale.
Mhm.
Also wenn man so klassisch an Geschlechtsorgane und an Chromosomenwerte und an Hormonwerte denkt, dann genau, gibt es bestimmte Kategorien, wo man sagen würde, wenn eine Person einen XX-Chromosomensatz und weibliche Geschlechtsorgane, also eine Gebärmutter und eine Vulva hat, dann spricht man von einem Mädchen oder einer Frau. Und ein männliche Geschlechtsorgane, XY-Chromosomensatz und ein hoher Testosteronwert würde für einen Mann sprechen. Also das ist quasi so eine biologische oder eine körperliche Betrachtung von Geschlechtsmerkmalen, die festgelegt wird und dann wird quasi bei der Geburt entschieden, ist das ein weiblicher oder ein männlicher Säugling. Es gibt aber auch medizinisch quasi ein Spektrum. Das heißt, es gibt eine Ein- oder eine Mehrdeutigkeit beim biologischen oder beim körperlichen Geschlecht. Es gibt Menschen, die haben weibliche und männliche Geschlechtsorgane oder die haben einen XXY-Chromosomensatz, dann würde man mit einem medizinischen Begriff von Intergeschlechtlichkeit sprechen, also keine Eindeutigkeit, sondern ein Dazwischen, wie der Wortstamm auch schon sagt. Genau, und dem folgt oder dem steht entgegen so das soziale Geschlecht, was so die Geschlechterrollen und auch wie sie in der Gesellschaft bewertet werden bedeutet und auch eine Geschlechtsidentität. Also ich habe jetzt auch in den letzten Tagen der Recherche nochmal geguckt, was habe ich vor 20 Jahren im Politikstudium zu Sex und Gender gelernt und wie wird die Debatte heute geführt. Mhm. Also auch da so zu sehen, es ist im Wandel. Ich habe jetzt auch so Stimmen gehört, dass man so ein bisschen weggeht von dieser Sex-Gender-Differenz, sondern dass man quasi das ein bisschen breiter definiert. Aber die soziale Geschlechterrolle ist quasi, was wird einer Person aufgrund ihres Geschlechts zugesprochen?
Mhm.
Also wie wird geschlechtsfokussiert Identität erlebt, sozusagen? Und früher hat man quasi gesagt, biologisches Geschlecht Frau, soziale Rolle, da werden bestimmte Rollen mit verknüpft. Also eine Mutterrolle oder eine häusliche, eine emotionalere, eine eher zurückhaltende Rolle. Das wurde früher verknüpft, das ist mittlerweile Konsens, dass die soziale Rolle nicht automatisch aus der biologischen Geschlecht folgt.
Also dass es auch eben Männer gibt, also biologische Männer, die sozusagen auch als Männer sozusagen zu erkennen sind und gleichzeitig aber selber sagen, sie möchten gerne das Kind miterziehen, aufziehen, bleiben zu Hause bewusst eine längere Zeit und nicht nur, ich will jetzt gar nicht werten.
Ja.
Also, ne, so, dass diese Rolle übernommen wird oder Kindergärtner wird oder so in diese Richtung.
Genau, in
also diese
Richtung.
Also es geht auch um Jobs.
Genau.
Es geht um alle Sachen, die uns so ausmachen, wenn wir sozial interagieren.
Total. Mhm. Also Lohnarbeit genauso wie Care-Arbeit, die ja in der Regel unbezahlt ist. Mhm. Wer arbeitet, also in der Partnerschaft stellt man kennt ja diese Fragen, wer arbeitet wie viel, wer kümmert sich wie viel um was? Und das würde jetzt bei einem Mann, der sagt, er möchte Erzieher werden oder er möchte Hebamme werden, da gibt es diese Rolle genauso wie umgekehrt auch Frauen bei der Entscheidung, ich möchte Vorstandsvorsitzende werden oder ich werde auf jeden Fall Maschinenbauingenieurin oder Pilotin. Auch da gibt es Irritationen. Also ich würde jetzt gar nicht mal so weit gehen und sagen, das wird nicht anerkannt, aber es bricht so ein bisschen immer noch mit den Rollen, die in den Köpfen sind. Genau, aber das ist so ein bisschen diese soziale Rollenzuschreibung, aber eben auch diese unterschiedliche Rollen sind unterschiedlich viel wert in der Gesellschaft. Also es wird dann auch verbunden mit einem, ist karriereorientiert oder ist eher häuslich und sie arbeitet nicht, wenn sie vielleicht 2 oder 3 Kinder erzieht und sich im Haushalt, also das ist so ein Framing von Lohnarbeit wird auch höher bewertet als Care-Arbeit.
Ja, dass man zu Hause eben nur Kinder bespaßt sozusagen, ne? Und dass das eben
genau.
Ne, so am Ende nicht bedeutet, dass man was getan hat am Ende des Tages. Und bei der Rente sieht man das meistens auch.
Total.
Genau, und wenn ich jetzt so ein bisschen drauf schaue, nochmal auf mein Schwerpunktthema, eher so rechte Ideologie, die schauen sich ja auch Geschlecht vor allen Dingen biologistisch an. Das heißt also, eine Frau ist eine Frau und dementsprechend gibt es auch klare Rollen, die eine Frau einzunehmen hat. Mhm. Und das klingt so altbacken, so nach NS-Zeit und den Bildern, die man von dort hat, aber die sind immer noch, also rechts- oder konservative Einstellungen sind eben auch, dass das biologische Geschlecht und das soziale Geschlecht sozusagen so sind, wie man sich das schon lange Jahre eben vermutet hat. Ne? Mhm. Also eine Frau soll gern zu Hause bleiben, Kinder, möglichst viele Kinder bekommen und die auch erziehen. Und das ist ihre natürliche Rolle. So, also Achtung, das war jetzt das war jetzt ideologisch geframed. Männer sind die starke Geschlecht. Und die müssen halt gucken, dass sie eben das Land verteidigen im Zweifelsfall.
Genau.
So, das wäre jetzt so mein Übertrag in mein Thema. Würdest du, also du hast genickt gerade schon.
Total.
Das passt so.
Ich hatte auch eben so diesen Begriff Wehrhaftigkeit im Kopf.
Aha.
Also, dass der Mann quasi den vermeintlich homogenen Volkskörper beschützen muss und dadurch natürlich auch die Rolle der Frau total wichtig ist, aber auch klar festgeschrieben.
Mhm.
Also als Stärken des Zuhause des Mannes und als quasi den Nachwuchs versorgen und gesund aufwachsen lassen. Und da gibt es so total in rechtsextremen oder populistischen Kreisen dieses Bild der homogenen Familie, wo die Rollen klar verteilt sind und alle haben ihre Rollen, um quasi das Land voranzubringen und gute Arbeit zu machen und aber eben auch zu verteidigen gegen vermeintliche Angriffe von welchem Außen auch immer da quasi konstruiert wird.
Ich danke dir vielmals, dass du das versucht hast, diesen Begriff Geschlecht so einfach und kurz zu definieren, weil das ist nämlich eine Riesenleistung. Man kann nämlich da wirklich ganze Vorlesungen quasi drüber hören. Also sollte man vielleicht auch sich nochmal näher einlesen. Du hast nämlich gar nicht den Anspruch gehabt, dass das jetzt vollständig ist, aber wir haben vorher besprochen, dass wir das versuchen, oder dass du das versuchst, und es ist dir sehr gut geglückt, aus meiner Sicht, das sozusagen prägnant und kurz zu machen. Wir wollen jetzt auch gleich eher auf den Sport noch eingehen, weil das ist unser Thema, ja. Aber bevor wir das machen, hatten wir auch den Eindruck, es reicht jetzt nicht, über biologisches Geschlecht zu sprechen und soziales Geschlecht, sondern auch über ganz viele Begriffe, die so rumgeistern. Und da haben wir uns ein Spielchen ausgedacht und ich habe Kärtchen vorbereitet. Und die Kärtchen kannst du gerade nicht sehen, die sind sozusagen die Begriffe, die auf diesen Kärtchen stehen, sind verdeckt, es ist gefaltet und wir machen jetzt so ein kleines Bingo, du ziehst ein Kärtchen Und dann wäre super, wenn du kurz erläutern würdest, was du darauf liest, auf diesem Kärtchen, für einen Begriff. Und vielleicht auch nochmal einzuordnen, wie das auch teilweise politisch gesehen wird. Also, dass du noch uns ein bisschen was in diese Vielfalt der Begrifflichkeiten rund um das Thema, ich sage jetzt mal ganz grob, Geschlecht mitnimmst. Vielleicht auch über Geschlecht hinaus im engeren Sinne. Genau, und ich habe dir rosa Zettelchen gemacht. Und wenn du magst, darfst du jetzt, also es liegen Zettelchen zwischen uns und Alex sucht gerade eins raus und wühlt gerade und zieht ein Zettelchen.
Ich hoffe, ich kann diese Aufgabe gut erfüllen.
Wir machen davon drei, haben wir gesagt. Drei Zettelchen.
Auf dem ersten Zettel steht Inter. Und das war, glaube ich, ein Begriff, den ich schon verwendet habe. Genau, Inter oder auch intergeschlechtlich bedeutet, dass die körperlichen oder biologischen Merkmale nicht eindeutig sind. Also, dass sie quasi genau das, was ich schon beschrieben habe, dass Geschlechtsmerkmale und Chromosomensatz nicht eindeutig männlich oder weiblich oder binär zugeordnet werden können. Das bedeutet intergeschlechtlich. Ist also ein Begriff in der eher aus dem medizinischen Bereich, der biologisches Geschlecht oder körperliches Geschlecht beschreibt.
Und ich treffe diesen Begriff gar nicht so oft in der öffentlichen Debatte.
Da würde ich gerade ein ganz schönes Bild ergänzen, weil wir das auch in unserer Bildungsarbeit nutzen. Das habe ich selber mal gelernt und das fand ich so ganz eindrücklich. Es gibt quasi von der, ich glaube, das von den Vereinten Nationen gibt es die Aussage, 1,7% der Menschen weltweit sind inter. Das ist ungefähr der Anteil von Rothaarigen. Okay. Und das fand ich so einen ganz, ganz guten Vergleich, weil man sagt, inter gibt's gar nicht und inter findet nicht statt. Und wenn man sich so umguckt, klar, da kommt es auch mal, wo man ist, auf den kulturellen Kreis an, aber der Anteil der Rothaarigen ist genauso groß wie der Anteil von Menschen, die intergeschlechtlich sind.
Okay, das finde ich jetzt auch, das Bild werde ich nicht vergessen. das ist gut, das hilft mir. Willst du weiterziehen?
Ja, unbedingt.
Nächstes Kärtchen.
Auf dem nächsten Kärtchen steht Trans.
Ach, wie wunderbar. Ich feiere ich gerade, es passt nämlich gut. Du hast den Begriff Trans auch schon heute genutzt.
Genau, ich habe den Begriff heute auch schon genutzt. Ich überlege gerade, ob nur im Kontext Transfeindlichkeit, was ja schlimm wäre.
Ja, ich glaube ja, leider Gottes. Aber das kannst du jetzt ändern.
Genau, ich reframe es sofort. Trans und auch transgeschlechtlich bedeutet, dass das Geschlecht, was bei der Geburt zugewiesen wurde, nicht zum eigenen Geschlecht passt. Also erstmal quasi, dass dass ein Säugling ein Geschlecht zugewiesen bekommt und die Person das Geschlecht, was sie empfindet, ihre eigene Geschlechtsidentität davon abweicht. Das hat per se noch überhaupt nichts damit zu tun, ob eine Transition, also eine operative oder hormonelle Veränderung zum Beispiel des Körpers stattfindet. Sondern das ist erstmal eine Geschlechtsidentität, die dann auch binär oder nicht binär sein kann. Ich habe gerade überlegt, ob man binär vielleicht auch noch mal ein bisschen hätte einführen können. Also ich kann quasi bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen bekommen und meine Geschlechtsidentität ist männlich, dann ist es im binären Spektrum. Ich kann aber auch ein weibliches Geschlecht zugewiesen bekommen und stelle fest, ich ordne mich männlich und weiblich gar nicht zu.
Und wie würde man das dann nennen, wenn man, also wenn man, dann ist man trans, aber dann, man ist ja dann auch sozusagen nicht binär.
Genau, also ich würde in meiner Definition denke, würde ich jetzt sagen, trans nicht binär. Und wie in allen diesen Begriffen oder in allen diesen Diskussionen ist das Wichtigste immer das eigene Empfinden. Also nur die eigene Person kann quasi für sich eine Geschlechtsidentität stattfinden und würde für sich definieren, transmännlich oder transweiblich oder non-binary, NB ist die Abkürzung, da kann man quasi nicht aufgrund von Auftreten, von Aussehen drauf schließen, im besten Falle einfach geschlechtsneutral Pronomen verwenden oder fragen. Also tatsächlich ist Fragen immer besser als was annehmen und das verwenden.
Und das ist, was viele Leute anstrengt oder irritiert, weil sie das nicht so gewohnt sind?
Ja, die vermeintliche Eindeutigkeit und was auch, glaube ich, ein schöner, also auch ein schöner Prozess ist, weil die Menschen wollen ja andere Menschen gut behandeln und dann sind sie verunsichert, weil man es vielleicht nicht mehr so, weil man es dann falsch macht. Mhm. Was man ja nicht möchte, weil man möchte einem mit Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen gut im Gespräch bleiben und niemanden verletzen. Und deswegen kann das auch, verstehe ich diesen Gedankengang gut, verunsichert zu sein, weil man nichts falsch machen will. Was ich sehr menschlich finde.
Okay, wir hatten Inter, Trans und jetzt das letzte Kärtchen,
ich
bitte.
Ich ziehe noch ein Kärtchen. Auf diesem Kärtchen steht Queer.
Aha, das passt irgendwie auch ganz gut. Das war ja klar, dass es passt, obwohl wir hatten auch noch andere Kärtchen.
Ja.
Queer.
Ja, das ist der unklarste Begriff, glaube ich, von allen. Queer ist ein bisschen Dach, kann Selbstbezeichnung sein, wir kürzen es, also wir haben das in der Arbeit schon zweimal irgendwie versucht, eine sehr knackige Definition davon zu finden. Aber es ist tatsächlich, würde ich sagen, die Zusammenfassung von, wenn man von der Norm abweicht. Mhm. Also einerseits ist es auch wichtig zu sagen, dass Queer jahrelang ein diskriminierender Begriff war, dass er vor allem schwule Männer angegriffen hat und dass die Community sich den Begriff aber zurückerobert hat. Und jetzt viele, andere nutzen ihn auch nicht, aber viele nutzen ihn quasi, um zu sagen, von der Cis-Heteronormativität, auch wieder ein Begriff, der für sich vielleicht eine Definition braucht. Cis-Heteronormativität bedeutet, die Norm ist, cis-geschlechtlich und heterosexuell zu leben. Und alles, was davon abweicht, also ob meine sexuelle Identität davon abweicht, das jeweils andere Geschlecht zu lieben, oder auch meine geschlechtliche Identität von dieser Norm abweicht, das würde unter dem Dach Queer funktionieren. Und es kann aber auch auf dem Weg zu einer Identität, also noch suchend sein. Mhm. Aber das ist so ein bisschen eine, also wirklich eine Selbstbezeichnung, die sehr, sehr breit ist, die sehr viel genutzt wird, aber auch für Menschen einfach, die sie vielleicht ablehnen, die ihn selbst gar nicht nutzen.
Mhm. Aber, oder wie eine mir liebe Person immer sagt, queer. Ja. Das finde ich immer ganz süß. Ich glaube, wir könnten jetzt noch 27 Kärtchen ziehen und das, was jetzt da liegt, wäre jetzt sicherlich auch noch total gut. Aber ich weiß, du hast einen Link vorbereitet, wo man diese Begrifflichkeiten nachlesen kann. Den teilen wir auch in den Shownotes, damit man noch mal ein bisschen gucken kann, weil es sind ja viele von diesen Abkürzungsbegriffen, die mich auch immer wieder, obwohl ich sie eigentlich kenne, aber mich immer wieder, wenn ich sie nicht oft genug nutze, stocken lassen und dann bin ich wieder unsicher, ob das jetzt der ganz korrekte Begriff ist. Warum würdest du sagen, ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Begriffen auseinandersetzen, also dass wir die kennen? Was hast du oder findest du es gar nicht so wichtig?
Ich finde es wichtig und gleichzeitig möchte ich, dass er inhaltliche Diskussionen nicht verhindert. Also dass nicht quasi der richtige Begriff Voraussetzung ist, um ein Gespräch zu führen und auch nicht abbrechen sollte. Also wir haben da gerade letztens drüber diskutiert, auch so im Team, wie eine vermeintlich richtige Sprache, also wenn die vorausgesetzt wird und wenn ich das darüber stelle, über was ich mit Menschen sprechen will, dann kann es auch eine Diskussion abbrechen oder verhindern. Da bin ich nicht Fan von. Mhm. Gleichzeitig sollte keine Person diskriminiert werden und keine Person quasi misgendert, also mit dem falschen Namen oder mit dem falschen Pronomen angesprochen werden. Und es ist sehr, sehr leicht, Menschen zu fragen, wie sie am liebsten angesprochen werden. Und dann finde ich, das ist kein Gatekeeper, das ist keine Schranke, um eine Diskussion zu führen. Also deswegen, weil sie Identitäten von Menschen beschreibt und Menschen sie selbst wählen, finde ich es wichtig, sie zu verwenden.
Okay. Ja. Gut, also jetzt sind wir so ein bisschen in so einen theoretischen, also gar nicht so theoretisch, aber so ein bisschen den Kontext haben wir uns nochmal angeschaut und nochmal so ein bisschen erläutert. Ich würde aber jetzt nochmal zum Ende unseres Gespräches, also so ganz am Ende sind wir noch nicht, aber so in die Richtung geht's schon, nochmal auf Geschlecht und Sport eingehen. Wir haben ja schon am Anfang über die Olympischen Spiele gesprochen und da sind eigentlich ja auch schon Themen aufgeploppt, die so ja sehr typisch sind für dieses Thema Geschlecht und Sport. Und ich fände es total schön, wenn wir vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele nennen würden, wo wir im Sport besonders mit diesem Geschlechtsthema im Moment in Kontakt kommen und wo die Debatten vielleicht besonders kompliziert sind oder schon lange geführt werden, weiß nicht, in diese Richtung. Willst du mal vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, über die wir sprechen könnten?
Gerne. Ich würde vielleicht einmal so, weil ich jetzt auch beim Beachvolleyball, glaube ich, Brasilien-Schweiz gesehen habe und mich dann mir aufgefallen ist, dass die Brasilianerinnen quasi Shorts tragen. Mhm. Das ist so ein klassisches Beispiel von strukturellem Sexismus im Sport, würde ich sagen, dass für Frauen teilweise andere Kleiderordnungen gelten als für Männer. Mhm. Also das hat auch gar nichts mit Queer zu tun und gar nichts mit quasi Vielfalt, sondern das trifft jede Frau, ob cis oder trans, dass ein Verband beschlossen hat, Männer können in kurzen Sportshorts und Trikots spielen und Frauen brauchen Sport-BHs und die Länge der Slips darf nicht 6 Zentimeter überschreiten.
So bikinimäßig.
Total. Mhm. Das ist so ein Thema, was im Beachhandball, im Beachvolleyball, beim Turnen vielfach geführt wurde in den letzten Jahren, wo es einfach keine objektiven Maßstäbe oder Gründe für gibt. Also wir reden nicht über einen Sicherheitsaspekt, dass die Kleidung irgendwie eine Sicherheitsgefährdung darstellt.
Oder Fairness, ne? Dass oder irgendwie so. Die andere Mannschaft auf der anderen Seite einen Vorteil oder einen Nachteil, eher gesagt, erlebt, weil man als Frau einen Short trägt und nicht ein Bikini-Höschen. Was okay ist, glaube ich, also wenn man das möchte, ne, das ist ja so, aber die Frage ist, inwiefern Entscheidungsfreiheiten bei Frauen also und wann sie sexualisiert werden.
Total. Also, und gerade beim Touren, wenn ich irgendwie so an ganz junge Mädchen, die bei Touren anfangen und die sich dann Gedanken machen müssen bei Wettkämpfen, also wo es eigentlich um sportlichen Ehrgeiz, um Training, um wie kann ich diesen Wettkampf bestreiten, gehen sollte, aber es geht auch um die Frage, kann mir jemand zwischen die Beine gucken? Und da ist es so ein bisschen der Aspekt von, der sportliche Wettkampf leidet nicht darunter, wenn man enger liegende Shorts trägt. Mhm. Und das finde ich so ganz eindrücklich, wie eine Ungleichbehandlung der Geschlechter im Sport, ob jetzt Leistungs- oder Breitensport, quasi passiert.
Mhm. Finde ich total gut, dass du dieses Beispiel nochmal machst, weil dann kommen wir nämlich weg von diesen oftmals in Anführungsstrichen woken Kulturkampfdebatten, sondern es geht eigentlich wirklich um sozusagen ein Thema, wo man klar dran sieht, dass im Sport eben Geschlecht ein Thema ist, was sehr, sehr viele Menschen betrifft, nämlich mindestens 50% so. Ja. Ich mir manchmal die Frage auch stelle, also neben dieser Frage von Sicherheit und Fairness, ne, also die ja eigentlich im Kern zentral sein sollte irgendwie beim Sport und das in dem Falle nicht wert, also nicht dazu trifft, geht es also ja eigentlich um Verkauf. Ja. Also Verkaufbarkeit, wie auch immer, ne, Kommerz. Also wenn wir jetzt nochmal auf Nike-Sportklamotte für Olympische Spiele und die Debatten vorher schauen, ich weiß nicht, ob die Menschen an den Empfangsgeräten das mitbekommen haben, aber da kam die Kollektion für die US-Amerikanerinnen raus und gab es auch Beschwerden, weil die Slips so ein bisschen so Baywatch-mäßig waren. wer das noch kennt aus den 80er, 90er, die jungen Menschen können ja mal bei YouTube anschauen. Also sehr hochgeschnittene Slips oder Badeanzüge, die damals am Strand sozusagen in Rot getragen worden sind und Pam Anderson so über den Strand gelaufen ist. Und das ist ein sehr sexualisiertes Bild. Und so sollte dann eben auch eine professionelle Wettkampfkleidung aussehen. Also eine Arbeitskleidung, wenn man es jetzt mal so unterbrechen möchte.
Also ich finde es so entlarvend irgendwie. Mhm. Also es ist so bildhaft. Das ist schön anzusehen und das verkauft sich gut. Wir wollen diese Anzüge. Gleichzeitig wollte ich nochmal auch, was du vorhin gesagt hast, das nochmal betonen. Trotzdem kann das für Frauen passen.
Ja.
Also wenn ich habe jetzt wirklich nur Beachvolleyball gesehen. Manche sind mit kürzeren oder eng ausgeschnittenen Slips und andere mit Shorts. Und das ist total okay.
Also im Prinzip in meiner Vorstellung, warum kann nicht sogar in einem Team, also bei den beiden Frauen zum Beispiel oder bei einem Männer meinetwegen, warum kann nicht auch Männer kurze sozusagen Badehosen eng anliegende tragen und der andere einen Short und die anderen vielleicht auch Leggings, weil eventuell Sonneneinstrahlung und Hautalterung und Hautkrebsvorsorge auch ein Thema wäre am Beachvolleyball und die Menschen dann eben lieber irgendwie atmungsaktive lange Sachen tragen würden und dass das eben die individuelle Person entscheiden kann, weil es eben weder sicherheitsrelevant ist noch noch ein Fairness-Punkt. Was übrigens, da kommen wir wieder zu diesem Kopftuchthema, was wo ja ganz oft die Sicherheit der Frauen sozusagen manchmal auch vorgeschoben wird, würde ich mal sagen.
Das ist auch ein Muster.
Das ist auch ein Muster.
Dass man Frauen schützen und schützen muss und Sicherheitsaspekte entscheiden. Aber da kommen wir vielleicht noch kurz zu.
Okay, also du hast jetzt gerade noch mal, also das ist jetzt sagen Leistungssport und Breitensport gewesen, diese Frage von Kleiderordnung oder von vermeintlichen Geschlechterrollen, die dann sozusagen in Kleiderordnung sich zeigen.
Ja.
Hast du noch ein anderes Beispiel?
Ja, ich würde, also in aller Kürze, weil das ist eine Riesendiskussion und da passiert auf so vielen Ebenen so vieles gleichzeitig. Aber was wir mit der algerischen Boxerin Imane Khelif am Anfang auch erwähnt hatten, eine Trans-Diskussion, die in der Regel zumindest medial vor allem geführt wird, wenn es um Transfrauen im Frauensport geht. Also der Ausschluss von Transathletinnen im Leistungssport, das ist ein Riesenthema, was aber auch, also wichtig ist zu beachten, worüber reden wir eigentlich? Und der Ausschluss kann, also der pauschale Ausschluss von Transfrauen im Frauensport kann halt nie eine Lösung sein, wenn man sich an Menschenrechten orientiert. Also es ist, ohne jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, ist es quasi auf den verschiedenen Ebenen des Sports. Also die Wettkampfregeln werden ja festgelegt von Sportverbänden oder von Spitzensportverbänden. Und der IOC hatte früher eine einheitliche Regelung, von die vor allem Testosteron-Level basiert war. Also ein bestimmter Testosteronwert darf nicht überschritten werden, wenn eine Person im Frauenwettkämpfen starten will. Das hat sie 2021 quasi abgelöst und hat eine Reform und neue Guidelines, neue Regeln verabschiedet, die für Fairness und Inklusion im Spitzensport sprechen, was sich quasi den Auftrag an die Spitzensportverbände, also an die jeweiligen Sportarten quasi gegeben hat, selbst Regeln für ihren jeweiligen Sport zu finden.
Und hat das geklappt?
Möchtest du eine kurze Antwort?
Ja.
Nicht direkt überall.
Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Also bei manchen Sportverbänden ist es, sagen wir mal, nicht inklusiver geworden.
Genau.
Also ist bei anderen ist es schon auch besser geworden.
Ja.
Also es besser im Sinne von Teilhabe.
Genau, besser im Sinne von, wir haben uns mit diesen Überlegungen befasst und haben auch mit Menschen zusammengearbeitet, die betroffen sind. Also wird jetzt vielleicht mal den Deutschen Hockeybund so ein bisschen erwähnen, die mit Personen zusammen überlegt haben, welche Wettkampfregeln sind fair und wie können wir eine gute Regel schaffen. Oder auch der Deutsche Fußballbund, der DFB, der quasi die Spielklassen der Frauen und der Jugendlichen und beim der DFB, der quasi eine progressive Regelung getroffen hat für TIN-Personen, also für trans-, inter- und nicht-binäre Personen, die seit, ich glaube, der Saison 2022-23 selbst wählen können, in welcher Startklasse sie an den Start gehen wollen und ganz, ja, sich den Fokus auf Betroffene und den Fokus auf Menschen, die es wirklich betrifft, gefasst hat. Und dem gegenüber stehen Verbände wie der Weltschwimmverband, der Weltrugbyverband, die per se gesagt haben, Transfrauen können in Frauenwettbewerben nicht starten, weil es unfair sei oder die Sicherheit gefährden würde. Und das ist so ein, das ist eine Riesendiskussion und ich glaube, man muss auch wirklich gut gucken, auf welcher Ebene wird die geführt. Also wird die auf einer Weltverbandsebene geführt, wird sie auf einer nationalen Ebene geführt.
Das ist auch manchmal unterschiedlich je Verband, also total. Die Einstellungen.
Und da ist es zum Beispiel beim DFB, kann man ja sehen, also weil viele Sportarten oder viele Spitzensportverbände gucken auf ihr Dach. Und der DFB hat eine Regel getroffen, bevor FIFA aktiv wurde. Also man kann einfach gucken, was ist unser Wirkungsbereich und wie kann ich schon mal Regeln finden, die sich auch wiederum auf eine Regel vom Berliner Fußballverband berufen haben, die es schon länger gemacht haben.
Also Pioniere sozusagen.
Ja, genau. Und da dann zu gucken, wie kann ich eine gute Regel, Regeln schaffen, die Menschen nicht ausschließt.
Und es ist fair vielleicht auch zu sagen, dass es bei manchen Sportarten einfacher ist als bei anderen.
Ja.
Weil bei Teamsportarten also nicht unbedingt so ausschlaggebend alleine ist Kraft und Schnelligkeit, was eben aber in bestimmten anderen Sportarten zentral ist im Vergleich. Bei Teamsportarten kommen halt eben Teamgeist und Technik und andere Dinge noch hinzu. Und dann ist es nicht mehr ganz so, ist es nicht mehr der direkte Vergleich. Also das muss man schon auch vielleicht nochmal sagen, wobei eine Verweigerung des Themas gegenüber dann trotzdem nicht hilft, ne? Aber das ist eben bei manchen Dingen komplexer ist, also in manchen Sportarten komplexer ist als in anderen Kontexten. Das finde ich schon auch, ne, kann man ja durchaus auch anerkennen.
Genau, ich habe das jetzt bei Olympia auch so ein bisschen bei mir wahrgenommen, wie toll ich das fand, dass verschiedene Körper stattfinden und verschiedene Körper auch in verschiedenen Sportarten einfach hilfreich sind. Also die Sportarten sind total unterschiedlich, deswegen macht es Sinn, sportartenbezogene Regeln zu schaffen. Und gleichzeitig würde ich einerseits nochmal darauf verweisen, dass es wirklich wissenschaftlich diese Daten noch nicht gibt. Also dass man einfach auch noch nicht sagen kann, dieser körperliche Wert ist hilfreich und deswegen ist es unfair, sondern es gibt ganz, ganz wenig Studien, wie...
Gerade eine neue gekommen, aber die sagt selber, dass das sozusagen erst ein Anfang ist und sie keine richtige Antwort haben.
Genau, ja. Also dass man sich dann nicht darauf basieren kann und sich in ein, das ist unfair, Argument quasi verstetigen kann. Und gleichzeitig möchte ich auch nochmal so erwähnen, dass Transpersonen so oft von Diskriminierung betroffen sind und so oft quasi gerade Transfrauen von Gewalt betroffen sind und in prekären Situationen leben und generell in der Gesellschaft sehr, sehr viele Hürden haben, wo es jetzt auch schwer ist zu sagen, aber im Sport. Also die Menschen kommen ja mit einem Körper, mit einer Identität, die andere Dinge erlebt. Mhm. Das heißt, wenn das ist eine diskriminierende Situation, aus der heraus ich Sportlerin bin oder ja, Sportler bin, und da dann das auch im Blick zu haben und nicht zu sagen, die reine Muskelkraft entscheidet.
Ja. Ja, und das Interessante ist, an anderen Stellen wird es halt nicht kritisiert, dass es unterschiedliche Körperlichkeit gibt. Also wir haben im Vorfeld so ein paar Bilder geteilt und ich habe dir ein Bild geschickt, da sah man Basketball der Männer.
Ja.
Und war, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, USA, Japan das Spiel. Auf jeden Fall war der eine Spieler, ich würde mal sagen 2,24 Meter, und der andere 1,77 Meter.
Sehr ikonisches Bild.
Ja, und da finde ich, kann man sehr gut erkennen, dass, da fehlte mir ehrlich der Aufschrei, der sonst an anderen Stellen kommt, wie es denn sein kann, dass so unfair zusammen, also gegeneinander gespielt werden kann auf einem, und da ist beim Basketball das natürlich ein Nachteil. Und andererseits, wenn man so ein bisschen Basketballspiele verfolgt hat, die japanische Mannschaft hat sehr viele Dreier geworfen, die haben halt einfach ihr Spiel umgestellt und taktisch anders gearbeitet, weil sie wussten, dass sie biologisch im Nachteil sind unterm Korb.
Ja.
So, und da geht's nicht nur um Größe, sondern auch um sozusagen Breite, also Schwere und so. Also da fehlte mir sozusagen die Debatte, oder es zeigt eben, an manchen Stellen wird sie geführt bewusst und an manchen Stellen eben nicht.
Ja, total.
Okay, ich glaube, da kann man auch noch lange drüber reden und wo man auch lange drüber reden kann, könnte man über das, was ihr gerade macht in der Sportjugend Hessen, weil ihr schon so viel macht, zu diesem Thema. Du sagst eher nein, ich finde vom Außenblick schon.
Ja.
Willst du kurz mal anreißen, was ihr so gerade in der Sportjugend Hessen zum Thema Sport und Geschlecht so umsetzt, um mal so einen Blick sozusagen nicht nur auf Spitzenverbände und Fachverbände zu schauen, sondern auch auf eine Sportjugend.
Gerne, ich würde einfach so ganz kurzen Überblick geben. Also wir arbeiten eigentlich mit dem Label queersensible Jugendarbeit. Wir sind ja auch ein Jugendverband und Sport- und Jugendverband. Das heißt, wir sind ja nicht nur, beschäftigen uns ja nicht nur mit Sport, sondern auch mit ganz vielen anderen Themen. Und unter diesem Label queersensible Jugendarbeit behandeln wir oder nutzen wir so ein bisschen die Unterteilung zu sexueller Vielfalt, geschlechtlicher Vielfalt, Sexismus und aber auch ein intersektionaler Blick, also ein rassismussensibler Blick auf Queerness im Sport. Und was wir tun, ist eigentlich so grob zusammenzufassen zu Bildung, Beratung, Organisationsentwicklung und Vernetzung. Also wir bieten selber Fortbildung an. Teilweise kann uns ein Verein anfragen und kriegt dann auch einen zugeschneidertes Bildungsmodul. Wir haben aber auch eine laufende Fortbildungsreihe mit der Bildungsakademie Hessen. Beratung ist für Individuen und Verbände. Also wir sind Ansprechpersonen, wir sind quasi stehen auf der Homepage. Das heißt, uns rufen Verbände an, denen einen Fall, die eine Anfrage erhalten und nicht wissen, wie sie mit dem Fall umgehen sollen. Aber auch Jugendliche oder SportlerInnen, die Beratungsbedarf haben in einem Themenfeld. Zur Organisationsentwicklung, es ist quasi sowas intern passiert. Wir haben ein Strategiekonzept mittlerweile zu queersensibler Jugendarbeit. Wir haben vorhin ja schon mal kurz quasi privat drüber gesprochen. Wir sind auf dem Christopher Street Day in Frankfurt mit verschiedenen anderen Sportverbänden jetzt das dritte Jahr in Folge, also mit dem DOSB und dem DFB und der DFL und der DSJ und dem LSVD. Und dann gliedern sich immer noch Sportvereine, queere Sportvereine an den Zug an, was total schön ist, weil die ja auch mit ganz, ganz vielen Menschen dann da vertreten sind. Genau, und Vernetzung ist ganz unterschiedlich. Vor allem natürlich in Hessen und auch mit vielen Organisationen außerhalb des Sports. Also mit Jugendberatungsstellen, mit Jugendhilfestellen, mit queeren Communities, aber auch im Sport und dann über Hessen hinweg. Also es gibt die Bundesnetzwerktagung des queeren Sports.
Die kurz abgekürzt BUND, ne?
Genau, die BUND, die dieses Jahr von 8. bis 10. November in Hannover stattfinden wird. Mittlerweile seit 2018, da wurde das erstmals, da hieß es noch Bundesnetzwerktagung der queeren Sportvereine und war wirklich auch aus dem Ansinnen von queeren Sportvereinen in Berlin heraus, von zwei Sportvereinen heraus erdacht, auch mit dem Landessportbund Berlin. Und das ist eine Netzwerktagung, wo quasi Menschen, die sich für den Abbau von Diskriminierung einsetzen wollen, aufgrund, also Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, würde ich jetzt mal kurz zusammenfassen. Da kommen zu den viele Verbände, queere Sportvereine, dazu kommen aber auch Menschen aus der Politik, aus der Verwaltung, auch aus der Wissenschaft. Mhm. Weil genau das, was vorhin schon mal viel, es gibt zu vielen Themen noch viel zu wenig Forschung, wie es wahrscheinlich oft ist, um sich auszutauschen und genau auf das Themenfeld zu gucken.
Können Menschen, die gerade zuhören, sich anmelden? Oder ja. Ist es sehr geschlossener Kreis?
Nee. Total guter Hinweis. Wäre ja vielleicht auch was für Shownotes.
Ja,
genau.
Unbedingt.
Also es
nehmen
ist,
wir auf.
Genau, es gibt davor auch digital, also in der Woche vor diesem Wochenende gibt es auch digitale Veranstaltungen. Also auch wenn Menschen nicht in Hannover dabei sein können, gibt es die Möglichkeit, an einzelnen Workshops sich quasi einzuwählen und sich erstmal so eine Grundbesolung vielleicht abzuholen oder sich mit dem Themenfeld zu beschäftigen, was, glaube ich, ein sehr cooles Programm wird.
Mhm, super, dann machen wir das unbedingt, dass wir das nochmal verlinken. Und zum Abschluss haben wir uns nochmal so einen richtigen Brocken vorgenommen. Da kann ich auch keinen guten Übergang machen. Aber der Übergang ist vielleicht der, zu sagen, ihr beschäftigt euch oder du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Geschlecht. Das haben wir auch jetzt sehr eindrücklich heute hören können, auch in einer vielfältigen Art und Weise und einem großen Engagement. Aber du beschäftigst dich jetzt nicht nur sozusagen mit dem engen Thema Geschlecht, sondern auch mit etwas, was Antifeminismus bedeutet. Das Thema treibt mich seit vielen Jahren auch um und das braucht eine eigene Folge. Deshalb werden wir jetzt an dieser Stelle gar nicht mehr lange darüber sprechen können. Und dennoch haben wir das Gefühl, dass es wichtig ist, zumindest eine kurze Definition zum Thema Antifeminismus nochmal zu geben, auch wenn das an dieser Stelle echt ein harter Cut ist, ganz zum Ende dieser Folge hin nochmal so ein biges Thema aufzumachen. Warum ist es uns wichtig? Weil wir immer wieder in der Folge genau über das gesprochen haben, was Antifeminismus oftmals ausmacht. Und das vielleicht für euch auch an den Empfangsgeräten ein wichtiger Hinweis ist oder eine Möglichkeit, das nochmal zu reflektieren, welche Aussagen öffentlich vielleicht unter welchen Brillen gemacht werden können oder gelesen werden können. Also insofern laden wir euch ein, nochmal dieses Thema kurz mit uns anzutippen und wir versprechen, dass wir da auch noch in einer anderen Folge viel näher drauf eingehen werden. Ich habe gerade gesagt, mir ist das wichtig. Ich habe gesagt, dass du dich schon länger beschäftigst. Warum ist es dir wichtig, dieses Thema?
Ja, also wir haben, glaube ich, letztes Jahr eigentlich so angefangen, das als Schwerpunktthema auch auf dem Schirm zu haben. Also wir sind auch noch auf dem Weg. Wir lernen ganz viel. Mhm. Das ist noch nicht total verankert. Aber ich finde es als Analysekategorie oder so als Hilfestellung, was denn auch miteinander verwoben ist und die Muster zu erkennen, ist super hilfreich. Ich würde vielleicht kurz eine Definition oder
genau,
erstmal so.
Gerne, ja.
Ja. Voll. Also mir hilft, also die kürzeste Definition, die man, glaube ich, so treffen kann, ist: Antifeminismus ist die politisch organisierte Gegnerschaft gegen emanzipatorische Entwicklung. Das ist so ein bisschen das Dach, wo immer der...
In Bezug auf Frauen.
In Bezug auf das Geschlecht.
Ja, auf das Geschlecht.
Genau. Mhm. Also so eine Instrumentalisierung des Geschlechterbildes, was sehr viele unterschiedliche Bereiche trifft. Und als ich so, also ich beschäftige mich mit Geschlecht schon länger, aber als ich so ein bisschen auch diese Muster erkannt habe, ob jetzt, ich bleib jetzt mal nur in der Social Media Bubble, wenn ich jetzt mir die Kommentare angucke unter einem Post, wo es darum geht, dass eine Frau ein Männerfußballspiel kommentiert. Mhm. Und die Kommentare unter Posts, wo es darum geht, dass das Abtreibungsrecht eingeschränkt wird. Und Kommentare über CSDs und Regenbogenfamilien. Die ähneln sich total in der Struktur. Also in der Abwehrhaltung von Vielfalt ähneln die sich. Und ich finde das für uns sehr, sehr hilfreich, das zu erkennen. Also einerseits zu erkennen, was passiert da eigentlich? Also warum, da hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, warum gibt es so eine Abwehrhaltung gegen sexuelle Vielfalt, geschlechtliche Vielfalt, Emanzipation von Frauen? Und aber auch, es ist sehr wichtig, weil konkrete Gewalt daraus folgt.
Und das ist eben der Punkt. Also das sind Muster, die eigentlich als Grundlage eine gemeinsame Ideologie haben. Mhm. Das ist also schon ein festes Weltbild. Und diese Ideologie, also dieser Antifeminismus, ist nicht nur eine, sagen wir mal, eine bestimmte Idee, sondern sie drückt sich auch aus. Mhm. Und Gewalt heißt was dann? Wo hat man Antifeminismus und Gewalt gesehen? Also ich habe ein Beispiel im Kopf, mhm, aber vielleicht magst du mal nennen.
Also ich glaube, das Eindrücklichste, also die Anschläge, mhm, wirklich von Halle, von Hanau, von, ja, Utøya, sie hatten alle neben rassistischen und antifeministischen antisemitische Anteile und waren verbunden mit Verschwörungserzählungen. Also ich glaube, über beide Themen könnten wir noch eigene Sendungen machen. Ja. Diese Bedeutung von, wie Verschwörungserzählungen das zusammenbringen und auch Menschen instrumentalisieren, klingt so passiv, aber aktivieren, wehrhaft zu werden und irgendwie was auch immer zu verteidigen, das bringt konkrete Morde, mhm, und Gewalt. Also ich neben den wirklich katastrophalen Anschlägen, also quasi dem Maximum an extremer Gewalt, gibt es ja auch noch ganz, ganz konkrete Folgen für Engagement und für Menschen im Alltag. Also es werden Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen angegriffen. Mhm. Es werden Kommunalpolitikerinnen angegriffen. Also aufgrund ihres Einsatzes für die Gleichstellung der Geschlechter oder für die dass Regenbogenfamilien die gleichen Rechte bekommen, dass, also ganz, ganz viele verschiedene Themen werden Menschen konkret angegriffen, verbal oder körperlich. Aber es führt auch dazu, dass sie sich zurückziehen. Mhm. Also diese ich glaube, Quieting, ich weiß gerade gar nicht genau, wie der Begriff ist, mhm, dass sich Menschen, die Verantwortung übernehmen, also zum Beispiel Kommunalpolitikerinnen oder Ansprechstellen, dass sie sich aus ihrem Bereich zurückziehen, weil sie diese Angriffe fürchten. Mhm. Das hat eine konkrete Folge für Menschen, die Beratung suchen und für Menschen, die darauf angewiesen sind, dass es diese Strukturen gibt.
Ja.
Das ist vielleicht so als ein Beispiel.
Es gibt ja auch inzwischen sozusagen Forschungs- und Beratungsstellen zum Thema Antifeminismus, unter anderem bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja. Die verlinken wir auch nochmal,
ja,
weil wir jetzt ja nur so antippen konnten.
Mhm.
Und wir wollen jetzt wirklich zum Ende kommen und deshalb beim Ausblick, welche Themen wir heute eben nicht in den Blick genommen haben, aber die du nennen möchtest. Und ich würde einfach sagen, nenn einfach mal 2 Begriffe, mhm, ohne sie zu erläutern, was besonders schwer ist.
Uiuiui. Männlichkeiten und Männlichkeitsbilder im Sport,
mhm,
und konsequente Kinder- und Menschenrechtsorientierung in der Arbeit.
Und beides fände ich total gut, wenn wir dann nochmal drüber sprechen würden. Alex, deine 3 Keypoints am Ende.
Auch wieder so kurz.
Ja, das ist die Challenge. Wir haben ganz viel gesprochen. Jetzt ist die Challenge. Ja. In der Kürze liegt die Würze.
Okay. Mhm. Mein erster Keypoint ist, vielfältige Großsportereignisse können auch schön sein oder machen sehr viel Spaß. Mhm. Also wenn ich jetzt auf Olympia gucke, hat es ganz viel Spaß gemacht, so viel Vielfalt zu sehen. Mhm. Der zweite Punkt ist, gesellschaftliche Realität ist im Wandel und wird es immer bleiben. Mhm. Offenheit hilft. Mhm. Und der dritte Punkt ist, die Zunahme von antifeministischen Angriffen ist auch ein Indikator für erfolgreiche Gleichstellungspolitik. Da möchte ich noch kurz hinzufügen, dass es quasi ein Zitat ist, was ich von dem eben von dir benannten, der Amadeo-Antonio-Stiftung, die das Lagebild Antifeminismus veröffentlicht hat. Damit wird dieser Bericht beschlossen. Da muss ich darauf hinweisen, das sind nicht meine Worte, aber das fand ich so ganz hilfreich und das positiv auch, ja, auch selbstsicher und selbstbewusst zu sagen, die Angriffe kommen, weil es funktioniert.
Liebe Alex, ich danke dir.
Danke,
ich habe
dir
angekündigt, dass ich mich darauf freue, weil ich sehr viel lerne an diesem Podcast und die Zeit ist so schnell vergangen, weil ich alles aufgesogen habe. Es war total angenehm und schön, mit dir zu sprechen und danke, dass du dein Wissen geteilt hast. Genau, das war unsere Folge zum Thema Sport und Geschlecht und vielen Dank fürs Zuhören. Und es ist wie immer, in den Shownotes findet ihr alle Informationen nochmal zusammengefasst von uns. Wir haben ja ganz viel angekündigt. Vielen Dank und ciao. Und danke dir, Alex, vor allen Dingen nochmal.
Vielen Dank dir, dass wir hier sprechen konnten. Das hat viel Spaß gemacht und wir bleiben dran.
Mhm. Bis zum nächsten Mal beim Podcast zu Politik und Sport. Ciao.